60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast beim Bauhaus auf ganz verschiedenen Arten und Weisen. Zum einen geht es um das Bauhaus, eine Ausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus der Klassikstiftung Weimar. Und ich habe mich verabredet mit Dr. Anke Blüm, der Kuratorin. Hallo, Frau Blüm.
Guten Tag, Herr Trocher.
Sie haben eine Ausstellung vorbereitet, die sich mit dem Mythos des Bauhauses beschäftigt und diesen Mythos zum Teil ein wenig dekonstruiert, nämlich diesen Mythos der Designschule, die von den Nationalsozialisten zerstört wurde, wo die Menschen, die Schülerinnen, die Lehrmeister, Lehrmeisterinnen ins Exil abgeschoben wurden, die flüchten mussten, die nicht mehr arbeiten durften. Dass das nicht so ganz stimmt, werden wir heute besprechen. Aber vielleicht lassen Sie uns am Anfang noch mal ganz kurz über das Bauhaus an sich sprechen. Es wurde in Weimar gegründet.
Genau, das Bauhaus wurde 1919 in Weimar von dem Berliner Architekten Walter Gropius gegründet. Er hat hier zwei Hochschulen zusammengelegt, einmal die Hochschule für Bildende Kunst und einmal die Kunstgewerbeschule. Und daraus hat er eben etwas ganz Neues gemacht und ihm auch einen neuen Namen gegeben, nämlich das Bauhaus.
Es gibt einen wunderbaren Katalog zu der Ausstellung. Ich verlinke den auch in die Shownotes und der hat sich bei der Vorbereitung natürlich bestens bewährt. Und ich habe gelernt, dass es über 1000 Studierende am Bauhaus gegeben hat, dass es über 100 Lehrende gegeben hat. Davon waren 9 Frauen. Und das Bauhaus existierte bis 1933. Zwischendurch gab es nochmal einen Umzug nach Dessau. Die Ausstellung bei Ihnen in Weimar ist in 3 Teile gegliedert. Wollen wir mit dem ersten anfangen, also diese politischen Auseinandersetzungen? Warum war das Bauhaus so umstritten?
Ja, genau. Was wir in der ersten Station zeigen, ist, dass das Bauhaus eigentlich von seiner Gründung an umstritten war. Es war umkämpft von rechts und von links und auch intern gab es Schwierigkeiten. Nicht alle Schülerinnen und Schüler hatten dieselben ästhetischen und politischen Vorstellungen. Und zu unserer Ausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus gehört, dass wir diese Konflikte schon vor 1933 zeigen, damit nicht dieses Bild entsteht, 1933 kamen die Nationalsozialisten wie ein UFO gelandet und die Konflikte, die dann auftauchten, hatten mit der Zeit vorher überhaupt nichts zu tun.
Welche Konflikte waren das zum Beispiel?
Ich hatte gesagt, dass Walter Gropius die vorhergehenden Institutionen zusammengelegt hatte. Das war für Gropius natürlich bedeutsam und wichtig, auch für sein neues Konzept. In Weimar allerdings traf bereits das auf Widerstand, weil nämlich die berühmte alte Weimarer Malerschule dadurch vollends zerschlagen worden war. Und diese Malerschule genoss aber einigen Ruf, auch im konservativen Weimarer Bürgertum. Und zudem waren eben ehemalige Lehrer dieser Hochschule mit ins Bauhaus übernommen worden. Und die kamen nun gar nicht mit dieser neuen Institution zurecht. Das heißt, es gab bereits von Anfang an diese Konflikte zwischen den Institutionen, sodass sich 21 die Hochschule dann schon wieder ausgliederte. Und es gab dann eben 2 Ausbildungsinstitutionen in Weimar, die parallel im selben Hochschulgebäude von Henry van der Velde gebaut in Weimar saßen.
Wurde das Bauhaus denn auch von Regierungsseite, von staatlicher Seite beeinflusst, drangsaliert beziehungsweise gefördert?
Die linke Regierung hatte das Bauhaus finanziert und unterstützt. Aber als 1924 eine rechte Regierung an die Macht kam, wurden die Gehälter und wurde das Budget sofort um die Hälfte gekappt. Und damit war das Bauhaus in Weimar nicht mehr lebensfähig.
Dazu passt, dass der zweite Teil der Ausstellung abgeräumt, beschlagnahmt und angepasst heißt, denn das Bauhaus zog nach Dessau um. Wurde es umgezogen, musste es umziehen oder sind die Bauhäusler freiwillig gegangen?
Die Finanzierung des Bauhauses in Weimar wurde um die Hälfte gekappt. Es war hier nicht mehr lebensfähig. Gropius suchte daher einen neuen Ort und fand ihn dann in der aufstrebenden Industriestadt Dessau, wo ihm auch die Möglichkeit eingeräumt wurde, ein ganz neues Schulgebäude zu errichten. Und der zweite Teil der Ausstellung, der bezieht sich aber noch etwas später auf das Jahr 1930. Denn da kam in Thüringen die erste Landesregierung mit NSDAP-Beteiligung an die Macht. Und der Innenminister hieß also nun Wilhelm Frick. Wilhelm Frick sorgte dafür, dass eine bereits zu diesem Zeitpunkt radikale nationalsozialistische Politik umgesetzt wurde im kulturellen Bereich. Das heißt, er veranlasste, dass aus dem Schlossmuseum 70 Werke des 20. Jahrhunderts einfach abgeräumt wurden. Darauf bezieht sich der Titel unseres zweiten Ausstellungsteils Abgeräumt. Ja, Sie können sich vorstellen, 1930 wurden diese Bilder bereits abgehängt. Das hat man mit Besorgnis wahrgenommen, aber man hat es vielleicht auch nicht so ernst genommen. Dennoch muss man eben heutzutage festhalten, das waren die Vorboten einer reichsweiten nationalsozialistischen Politik. 1937 kamen dann nämlich die Kommissionen der Nationalsozialisten durch alle Museen, auch wieder in Weimar, und haben jetzt aber 485 Werke der Moderne beschlagnahmt als sogenannte entartete Kunst. Und darauf bezieht sich der zweite Teil unseres Ausstellungstitels Beschlagnahmt. Und angepasst haben sich dann doch diejenigen Künstler nach 33, die ästhetisch nunmehr gar nicht mehr im Sinne des Bauhauses unterwegs waren, sondern figurativ, haben Landschaften gemalt, Porträts oder Tierskulpturen gemacht, und damit konnten sie auch im Nationalsozialismus erfolgreich sein. Obwohl sie zum Beispiel gleichzeitig mit ihren abstrakten Kunstwerken aus öffentlichen Sammlungen beschlagnahmt wurden. Es gab also da große Widersprüche.
Ich finde, der dritte Teil der Ausstellung war für mich so der spannendste. So die grobe Geschichte des Bauhauses hat man immer mal schon gelesen oder auch in verschiedenen Filmen gesehen. Aber die Lebenswege finde ich extrem spannend, weil da sind echt neue Erkenntnisse für mich dabei gewesen. Was mich noch ganz am Anfang interessieren würde, das Bauhaus stand nach 1945, dann später auf dem Gebiet der DDR. Im Westen wurden viele, Bauhaus-Klassiker weiter verkauft. Wie war denn die Rezeption des Bauhauses in der Bundesrepublik und in der DDR? Hat die sich sehr unterschieden?
Man muss erst mal sagen, dass nach 1945 das Bauhaus eigentlich komplett tot war und unbekannt auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Es begann eigentlich die Rezeption erst wieder in den 60er Jahren, sowohl in Ost und West, aber tatsächlich auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Im Osten war es so, dass das Bauhaus oder auch das moderne Bauen nach 1945 als bourgeois und amerikanisch-kapitalistisch galt, weil eben viele der Protagonisten des Bauhauses nach Amerika emigriert waren. Aber man hatte ja eben im Osten dieses tolle Schulgebäude, das in Dessau stand. Und da gab es tatsächlich dann in den 60er Jahren bereits Initiativen, das doch mal genau anzugucken, zu schützen, Aufmaß zu nehmen. Und das führte dann dazu, dass es 1976 zu 50 Jahre Bauhausgebäude, also es war 1926 errichtet worden, dass es da eben erstmals saniert, restauriert wurde und gefeiert wurde. Aber man schloss sich da eben eher an das kommunistische, an das sozialistische Bauhaus an, quasi als Vorbereiter auch der sozialistischen Gesellschaft in der DDR. Da war für Nuancen in dieser Hinsicht wenig Platz, auch nicht für ehemalige Bauhausmitglieder, die in der NSDAP gewesen waren. Und im Westen registrierte man natürlich auch die Bauhausrezeption. Man stellte fest sogar, dass von Weimar aus eine Ausstellung des Bauhauses nach Finnland ging, nach Hämeenlinna in die Partnerstadt. Und man wollte natürlich 50 Jahre Bauhaus auch im Westen feiern. Und das fand dann unter großer Initiative der Bundesregierung statt, die das Bauhaus feiern wollte als demokratische, freiheitliche Bewegung. Man wollte in den 60er Jahren im Westen natürlich auch zeigen, nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, wir sind wieder wer, wir haben uns geändert und wir können jetzt nahtlos an das Bauhaus anschließen. Es war eine große Ausstellung, eine Wanderausstellung, die durch die ganze Welt ging. Und auch hier war natürlich wenig Platz für Differenzierung oder Grautöne. Und so kann man sagen, entstand auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs dieser Mythos vom guten Bauhaus, von der guten Moderne.
Ein Mythos des Bauhaus war die unkonventionelle Herangehensweise an klassische Dinge, die es schon gab. Die Umgestaltung von Sitzmöbeln oder auch Alltagsgegenständen. Und ein besonderes Exponat, ein besonders tolles Exponat, ist ein Schachspiel von Josef Hartwig. Dieses Schachspiel ist eigentlich ganz klassisch. Man hat dieses Muster mit den entsprechenden Figuren. Nur die Figuren sehen ganz anders aus. Wie sehen die Figuren aus?
Josef Hartwig hat sich überlegt, wie können wir das Schachspiel ganz neu gestalten, jenseits der traditionellen Figuren. Und er hat die Figuren nun funktional aufgebaut. Das heißt, zum Beispiel der Läufer, der diagonal gehen darf, der ist in einer Art Kreuz aufgebaut. Oder der Springer mit einer Ecke gekennzeichnet, weil er eben über Eck springen kann. Das heißt, hier wurden also Traditionen durchbrochen durch neues funktionales Denken. Aber man sieht auch einen anderen ganz wichtigen Bezug zur Geschichte noch, nämlich die Dame. Sie besteht aus einem Quader und einer Kugel obendrauf. Also ein schwieriges Gleichgewicht aus Kugel und Quader, das erinnert an die erste abstrakte Skulptur, die sich auch in Weimar befindet, nämlich im Garten des Gartenhauses von Goethe. Dort hat er diese Skulptur mit einem befreundeten Künstler bereits Ende des 18. Jahrhunderts aufgestellt. Das ist der Stein des guten Glücks. Also ein Alltagsgegenstand, ganz neu gedacht, aber auch mit einem wichtigen Bezug zur Geschichte.
Was auch so ganz neu und ungewöhnlich war, das waren nicht nur die Menschen, sondern auch die Werke, die entstanden sind am Bauhaus, aber auch nebenher. Ein Bauhausmeister war Lionel Feininger, der auf seinen Fahrradtouren rings um Weimar die thüringischen Dörfer entdeckt hat für sich. Und ich finde, es ist, also zumindest eins meiner Lieblingsbilder von Feininger, ist Gelmerode. Und Problem, Sie beschreiben ganz kurz nochmal, wie dieses Bild aussieht. Es ist eben keine naturalistische Darstellung einer Dorfkirche.
Ja, Feiningers Zugang war, Alltagsmotive und im Kirchen zählten zu seinen besonderen Lieblingsmotiven, insbesondere diese Kirche in Gelmerode, also diese Motive zu zergliedern in Kristalle, in Überschneidungen, in Schatten, in Dreiecke, in Strahlen. Und trotzdem erkennt man genau diese Kirche in Gelmerode mit ihrem kleinen spitzen Kirchturm und unten angedeuteten Figuren, die sich andächtig jetzt dieser Kirche nähern. Und das ist in wunderbaren gedeckten Farben gehalten, von Grau bis tiefblau bis Petrol bis Anthrazit, also eine ganz wunderbare, stimmige, meditative Gesamtkomposition.
Das Bild ist eine Leihgabe. Sie kommt aus den USA. Wie ist sie dorthin gekommen? Wie ist das Bild in die USA gekommen?
Das Gemälde hängt im zweiten Ausstellungsteil unserer Ausstellung im Bauhausmuseum. Es gehört nämlich zu den Gemälden, die 1930 in Weimar aus der Galerie der Kunst der Gegenwart abgehängt wurden, eben auf Geheiß des Nazi-Ministers. Und der sehr fortschrittliche Museumsdirektor Wilhelm Köhler, der hatte dieses Werk bereits angekauft. Das heißt, es war in Weimarer Besitz und kam dann einfach ins Depot. Und dort blieb es auch erst einmal. Aber als dann 7 Jahre später die NS-Kommission kam, um die sogenannte entartete Kunst zu beschlagnahmen, da wurde eben auch das Werk von Feininger angeschaut und mitgenommen. Die Nazis haben viele dieser beschlagnahmten Werke, und es waren insgesamt 20.000, die damals aus öffentlichem Besitz beschlagnahmt wurden, reichsweit, haben viele davon zerstört. Aber sie hatten ein gutes Gespür dafür, was sich im Ausland noch zu Geld machen ließ. Das heißt, die interessantesten Werke kamen in ein spezielles Depot in Berlin. Und von dort aus wurden sie dann in zertifizierten Auktionen verkauft. Natürlich ins Ausland, denn man wollte natürlich nicht, dass die Werke, die man gerade als entartet beschlagnahmt hatten, in irgendeiner Weise den Weg wieder in deutsche Museen oder deutschen Privatbesitz fanden.
Umso schöner ist es, dass dieses Bild jetzt im Original wieder bei Ihnen einmal in Deutschland zu sehen ist. Feininger musste Deutschland verlassen, ist dann 1937 in die USA emigriert. Und einer, der in Deutschland geblieben ist, ist ein Künstler, wo ich dachte, diese Frauenfigur, diese Plastik ist eigentlich wunderbar. Eine moderne Plastik, und zwar ist die von Hans Haffenrichter. Wer ist Hans Haffenrichter?
Hans Haffenrichter hat am frühen Bauhaus hier in Weimar studiert und er hat sich grafisch betätigt, aber eben auch bildhauerisch und hat dabei diese wunderbare, abstrakte, weibliche Figur geschaffen. Eine Frau, die sich wie zum Sprung erhebt aus einer hockenden Position heraus. Also unglaublich dynamisch und ja, also es lässt an Werke von Archipenko in derselben Zeit denken. Also für diese Zeit 1923 in Weimar ungeheuer modern. Diese Hockende gehört aber auch zu den Werken, die dann 1937 in Weimar aus den Depots als entartet beschlagnahmt wurde.
Es gibt noch eine zweite Plastik bzw. eine Gruppe, die, finde ich, ja so gar nicht zu dieser Tänzerin passt, und zwar sind es Löwen.
Bei Hans Haffenrichter stellen wir fest, er hat sich ganz von seiner frühen Kunst abgewandt nach 1933. Er hat weiterhin bildhauerisch gearbeitet, aber jetzt ganz figurativ. Und wir haben in unserer Ausstellung, ebenfalls im Bauhausmuseum zu sehen, eine Löwengruppe ausgestellt von 1935. Also er hat ästhetisch wirklich eine Kehrtwende gemacht. Das erinnert eher an so Tierfiguren von August Gaul, so um 1900. Also er ist wirklich sehr viel traditioneller geworden. Und was wir eben feststellen, mit diesen Tierfiguren war er dann erfolgreich auf der großen deutschen Kunstausstellung in München, wo ja bekanntermaßen NS-repräsentative Kunst ausgestellt wurde. Also das, was von Hitler persönlich genehmigt worden war. Und ja, Haffenrichter gehört zu einem dieser Künstler, der in der Weimarer Republik sehr modern gearbeitet hat und nach 1933 sich dem herrschenden Geschmack angepasst hat, gut verdient hat, aber eben auch weitergelebt hat als Künstler und von seiner Arbeit leben konnte.
Wie war das dann nach Kriegsende ab 1945?
Eigentlich ist das Werk von Hans Saffenrichter noch nicht wirklich aufgearbeitet. Es gibt Kataloge aus den 80er, 90er Jahren, da werden Werke vorgestellt. Er hat nach 45 weitergearbeitet, war da auch erfolgreich. Aber natürlich ist seine Zeit im Nationalsozialismus in diesen Publikationen immer unter den Tisch gefallen.
Man kann sagen, fast mitten in Weimar steht ein etwas verstörendes Werk, wie ich finde. Jeder, der schon mal im Konzentrationslager Buchenwald war, kennt die Tür bzw. das Eingangstor. Und darauf bezieht sich dieses Werk. Ist das eine Kopie? Ist das ein Original?
Ja, diese Kopie des Tores zum Häftlingslager im KZ Buchenwald steht tatsächlich vor unserer dritten Ausstellungsstation vorm Schillermuseum. Dieses Tor verbindet Weimar, Buchenwald und auch das Bauhaus. Denn die Schrift in diesem Tor, und wir sehen hier eben rot angemalt, jedem das Seine, diese Schrift stammt von einem Bauhäusler, von Franz Ehrlich. Er war als politischer Häftling im KZ Buchenwald 1937 inhaftiert und bekam dann den Auftrag, diesen Schriftzug zu gestalten. Und ja, das hat er eben auch dort gemacht.
Ich habe über Franz Ehrlich gelernt, dass er eine sehr bewegte Biografie hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Er war in der sozialistischen Arbeiterjugend aktiv und ist wegen dieser politischen Aktivitäten dann eingesperrt worden, von der Gestapo verhaftet worden und er wurde nach seiner Haft dann als Schutzhäftling in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht und hat dann für die wachhabende SS, für die Lagerleitung dort gearbeitet, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe.
Er hat erst als Häftling gearbeitet in der Tischlerei und hat dort eben auch diesen Auftrag bekommen. 1939 wurde er aus dem KZ entlassen und hat dann aber für die SS weitergearbeitet, auch für die SS in Buchenwald. Hat dort zum Beispiel eine sogenannte Sippenwiege für den Lagerkommandanten Karl Koch entworfen oder Inneneinrichtungen für SS-Villen, die dann auch oben auf dem Ettersberg errichtet wurden.
Was ich bei der Beschäftigung mit Franz Ehrlich gelernt habe, ist, dass er nach seinem Dienst in der Wehrmacht wieder in die sowjetische Besatzungszone zurückgekehrt ist und dort ja als Widerstandskämpfer gegolten hat. Wie hat er diese Wolte hinbekommen?
Ja, er hat gesagt, dass er durch seine Arbeit für die SS zu den einzelnen KZs reisen konnte und da sozusagen Kontakte herstellen konnte und darüber ihm einiges möglich war. Man muss nur bei Franz Ehrlich ein bisschen schauen, was da Wahrheit und Legende ist.
Kann man dann so eine Figur wie Franz Ehrlich dann abschließend bewerten? War er jetzt Gegner des Nationalsozialismus? War er Opportunist? Er war ja dann später in der DDR sogar Stasi-Informant.
Ja, es ist sehr, sehr schwer, Franz Ehrlichs Biografie abschließend zu bewerten, weil er so vieles gleichzeitig ist. Er ist Opfer, aber er ist gleichzeitig auch Opportunist. Er ist Mitarbeiter für die SS und das spielt sich ja über einen längeren Zeitraum ab. Also eine Biografie dann auf ein Attribut, auf eine Rolle zu beschränken, das fällt bei Franz Ehrlich ganz besonders schwer. Insbesondere, weil dann eben 2009 auch noch herausgefunden wurde, dass er inoffizieller Mitarbeiter der Stasi war. Man könnte ja denken, nach so einem Schicksal möchte man nicht mehr andere Leute denunzieren. In den Besucherbüchern steht, sehr schön, dass der moralische Zeigefinger nicht so hochgehoben wird. Das ist doch sehr schwer heutzutage irgendwie zu bewerten. Dann gibt es andere Rückmeldungen. Ja, also man sollte den moralischen Zeigefinger doch nicht so hochhängen, denn es ist doch heute schwer zu bewerten. Und dann denke ich, naja, Wenn beides in unserer Ausstellung offensichtlich zu sehen ist, dann haben wir ja irgendwas richtig gemacht, weil wir nämlich genau die Balance treffen zwischen Benennen, aber auch zwischen Zurückhaltung in der Bewertung.
Und auch einem vorsichtigen Einordnen. Das fand ich eben auch, was ich in dem Katalog gelesen habe, sehr, ja, also man bleibt dann manchmal ratlos zurück, aber man kann sich dann sein eigenes Urteil erlauben. Das finde ich sehr gut. Wir haben jetzt so eine typischen Bauhausgegenstände. Und zwar geht es um Schalen, es geht um Kannen. Und die sind nur an einem sehr berühmten Namen, und zwar von Wilhelm Wagenfeld, 1938 hergestellt worden. Den kennt man heute noch. Diese Lampe ist ja weltberühmt. Wagenfeld hat Design gemacht.
Ja, Wagenfeld ist einer der bedeutendsten Industriedesigner aus dem Bauhaus nach 1945. Seine Karriere begann dann aber klar im Nationalsozialismus bei den Vereinigten Lausitzer Glaswerken, wo er 1935 künstlerischer Direktor wurde. Und wir haben das bekannte Kubusgeschirr ausgestellt, also ganz schlichte Glasformen in unterschiedlichen Größen, die ganz variabel stapelbar sind. In denen kann man Essen aufbewahren, aber man kann es eben auch servieren. Dass dieser Entwurf von 1938 ist, das kann man ihm überhaupt nicht ansehen, denn er ist ganz funktional, ganz schlicht, ganz modern. Und in vielen internationalen Museen gilt das als reines Bauhausdesign. Es ist aber ein Entwurf von 38, also gehört eindeutig in die nationalsozialistische Zeit, war aber so erfolgreich, dass es bis in die 60er Jahre produziert wurde. Also auch ein sehr schwieriges Objekt, das sich nicht auf einen Nenner bringen lässt.
Wenn Wagenfeld so etwas designen konnte, wenn er sowas herstellen konnte zu dieser Zeit, da drängt sich zu mir so ein bisschen der Verdacht auf, naja, so ganz haben die Nazis das Bauhaus ja doch nicht abgelehnt, sondern sie haben sich das rausgepickt, was in ihre Ideologie passte. Liege ich da richtig?
Ja, nach 1945 hatte man dann das Bild vom Nationalsozialismus. Der Geschmack war traditionell, altmodisch, miefig, auf Blut und Boden konzentriert, rein ideologisch. Und diese Bereiche gab es tatsächlich auch, aber in vielen anderen Bereichen, wie eben modernem Design, Plakatdesign, teilweise auch Möbelgestaltung, hat der Nationalsozialismus moderne Formen klar gewünscht und gebraucht. Auf eine strategische Art und Weise, kann man so sagen. Und Wilhelm Wagenfeld hat in seiner Arbeit versucht, immer höchste Qualität abzuliefern und ein perfekt funktionales Design abzuliefern. Und das wurde dann eben auch gekauft. Das war eben so erfolgreich, dass es dann auch zu vermarkten war. Und insofern lässt sich eben auch der Nationalsozialismus in Bezug auf Gebrauchsgegenstände nicht auf einen Nenner bringen.
Jetzt kommen wir mal zu einem Kopf des Nationalsozialismus, und zwar dem Kopf von Adolf Hitler. Der sieht nur gar nicht so aus wie ein typischer Kopf von Adolf Hitler, wie er in dieser Zeit millionenfach hergestellt wurde. Und zwar ist der von Gerhard Marx. Wie kam es zu dieser doch recht eigenwilligen Büste?
Ja, wir haben dieses besondere Objekt, den Kopf Adolf Hitler von Gerhard Marx, auch im Schirrer-Museum ausgestellt. Gerhard Marx hat diesen Kopf nach eigenen Angaben nach einer kurzen Begegnung mit Hitler gemacht, in Gips. Und ihm kam es darauf an, Hitler zu zeigen, wie er ihn in dem Moment wahrgenommen hat, nämlich als griesgrämig, eingefallene Wangen, eine zu große Nase, verkniffene Augen, also ein ganz und gar nicht heroischer Hitler, wie er in den sonstigen Büsten zu sehen ist. Kollegen haben diesen Kopf in Gips in dessen Atelier gesehen, in Marks Atelier gesehen und haben gesagt, willst du das wirklich hier so stehen lassen? Also sie fanden das schon ein wenig zu kritisch. Und er hat das dann versteckt, er hat diesen Entwurf versteckt, ihn aber nach 45 dann wieder hervorgeholt. Und 49, also 4 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, gießen lassen. Diese Bronze ist von 1949, also ein sehr abseitiges Motiv für das Jahr 49. Aber Gerhard Marx war es wichtig, weil für ihn hier das echte Porträt von Adolf Hitler aufscheint. Hitler, wie er wirklich war.
Was mich ein wenig irritiert hat, sind Fotografien, die auch bei Ihnen in der Ausstellung hängen, und zwar aus der Ukraine 1941, und der Urheber ist Fritz Heinze.
Ja, wir haben eine Abteilung im Schiller-Museum, die sich mit Kunst von der Front beschäftigt. Und tatsächlich waren einige Künstler des Bauhauses mit Propagandastaffeln an die Front gekommen und haben dort Soldaten, Panzergrenadiere gezeichnet und lieferten so ein vermeintlich authentisches Bild von der Front von Frankreich und aus Russland. Diese Fotografie von Fritz Heinze ist dieser Propagandakunst gegenübergestellt. Fritz Heinze war Fotograf, er war auch politisch aktiv, kommunistisch eingestellt, kurze Zeit verhaftet, und er kam mit der Wehrmacht ebenfalls an die Front, und zwar in die Ukraine. Er hat dort in der Ukraine, in Svyjahel, Massenerschießungen mitbekommen von Juden. Diese Massenerschießungen haben ihn naturgemäß erschüttert, er durfte sie aber nicht fotografieren, oder das wäre bei Todesstrafe verboten gewesen. Er hat aber gesehen, dass einige Juden allen Alters in einem Gewächshaus eingesperrt wurden. Und zwar, weil die Gruben gar nicht reichten für die vielen Erschießungen. Es mussten also neue Gruben ausgehoben werden, und es ist ganz klar, dass diese Opfer dann am nächsten Tag erschossen wurden. Also ein wichtiges, ein wirklich betroffen machendes Zeugnis eines Bauhäuslers von der Front in der Ukraine.
Da ist jetzt schwer einen Übergang zu finden, aber zur nächsten Bauhäuslerin beziehungsweise auch Künstlerin, kann man sagen, Alice Glaser, deren Schicksal auch mit dem Holocaust verbunden ist, die gestorben ist 1941. Aber Sie haben Zeichnungen von ihr in der Ausstellung.
Ja, Alice Glaser war jüdischer Herkunft. Sie hat am Bauhaus Dessau studiert und hat dann ein Strumpfgeschäft in Chemnitz gehabt, womit sie sich und ihre Tochter also als Alleinerziehende durchgebracht hat. Sie hat sehr genau gemerkt, dass die Juden in Gefahr waren in Deutschland, und hat ihr Geld zusammengespart, um wenigstens die Tochter, die 17-jährige Tochter, ins Exil zu schicken. Sie wollte ihr aber etwas mitgeben und hat dann ein Tierquartett gezeichnet. Also jeder von uns kennt das Spiel. Es werden 4 unterschiedliche Vögel, Nachttiere, Wildtiere, Haustiere oder Ähnliches zusammengestellt. Und so ein Tierquartett hat sie gezeichnet und ihrer Tochter mitgegeben. Ihre Tochter hat es tatsächlich geschafft, nach Südamerika zu kommen. Alice Glaser wurde deportiert und in Minsk umgebracht, im Ghetto. Die Tochter konnte sich dann aber eben durch dieses Tierquartett immer noch an ihre Mutter erinnern. Also das Tierquartett ist eines der wenigen Dinge, was der Tochter von ihrer Mutter geblieben ist.
Auch wenn es schwerfällt, dort auch wieder einen Übergang zu finden, aber ich versuche das. Und zwar finde ich, Sie haben mit dieser Ausstellung ein sehr gutes und kontrastreiches und auch neues Bild vom Bauhaus geschaffen. Und was mich ein wenig irritiert ist, dass es in der Ausstellung eine Ausstellung noch gibt, und zwar eine Rekonstruktion einer Ausstellung von 1938. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, dass das Bauhaus in den 60er Jahren so unglaublich positiv wahrgenommen wurde. Das hatte aber bereits einen Vorläufer, und zwar in Amerika. 1938 fand die erste Bauhaus-Retrospektive statt. Die wurde damals maßgeblich von den bekannten Emigranten aus Deutschland kuratiert, also von Walter Gropius und von Herbert Bayer. Herbert Bayer, der bedeutende Grafikdesigner am Bauhaus, der auch hier versuchte, ganz modernes, herausragendes Ausstellungsdesign für diese Ausstellung im Museum of Modern Art umzusetzen. Das war also letztlich eine Art Startpunkt für diesen Mythos des avantgardistischen, hochmodernen Bauhaus, was durch die Welt ging. Und da es viele Fotografien von dieser Ausstellung gibt, es gibt einen Grundriss, es gibt auch Pläne davon, konnten wir diese Ausstellung, die eben so zentral für die Bauhausrezeption ist, dreidimensional rekonstruieren. Also man kann sich unten im Bauhausmuseum so eine 3D-Brille aufsetzen und durch diese historische Ausstellung gehen und überlegen, wie das Bauhaus 1938 dargestellt wurde.
Wer das Bauhaus also neu entdecken will und wirklich ganz andere Facetten auch mal kennenlernen will, sollte unbedingt in die Ausstellung nach Weimar fahren. Die gibt es noch bis zum 15. September. Das haben Sie ganz toll gemacht, Frau Dr. Blüm, die Kuratorin.
Ja, aber ich habe es nicht allein gemacht. Ich möchte unbedingt auch noch meine Mitkuratorin erwähnen. Das ist einmal Professor Dr. Elisabeth Otto von der Universität in Buffalo und Professor Dr. Patrick Rössler von der Universität Erfurt.
Den Katalog gibt es natürlich im Buchhandel. Ich verlinke den auch in den Shownotes. Vielen Dank, Frau Dr. Blüm. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.